Liebe Geschwister, einen wunderschönen guten Morgen zum zweiten Mal. Wir werden das Thema der ersten Stunde fortsetzen und ich möchte mit euch heute über den Sabbat sprechen. Der Titel meiner Predigt heißt Der Sabbat, ein jüdischer Blick. Ich habe mich mit dem Thema vor einiger Zeit beschäftigt. Ich war motiviert zu verstehen und zu begreifen, wie in einem jüdischen Kontext ja, der Sabbattag geheiligt und gefeiert wird. Und da wollte ich einiges herausfinden und die Erkenntnisse, die ich dazu gewonnen habe, möchte ich mit euch heute Morgen teilen. Der Sabbat, ein jüdischer Blick. Ich würde am Anfang mit einer wichtigen Information beginnen, die für mich neu war, nämlich, dass die Siebenten-Tags-Adventisten sind die größte religiöse Gruppe weltweit, die den Sabbat hält oder heiligt. Nicht die Juden oder irgendeine andere Gruppe, sondern die Siebenten-Tags-Adventisten als Kirche mit ihren 21 Millionen Mitgliedern ist die größte religiöse Gruppe weltweit, die den Sabbat hält. Nichtsdestotrotz, aber wenn wir mit dem Thema Sabbat in der Gesellschaft versieren und darüber sprechen, die erste Frage hier zumindest in Westeuropa, die uns gestellt wird, lautet, bist du Jude oder hast du jüdische Vorfahren? Das heißt, in dem Bewusstsein der Menschen ist der Sabbat etwas Jüdisches und nicht etwas Adventistisches. In Osteuropa war es anders. Es gab nicht so viele Juden nach dem Zweiten Weltkrieg in Osteuropa. Und dort, wenn du sagst, dass du am Sabbat nicht arbeitest oder du kannst Sabbat nicht in die Schule, die erste Frage lautete, bist du ein Sabbatarier? Nicht bist du ein Jude, sondern bist du ein Sabbatarier. So haben sie mich auch in der Schule genannt, der Sabbatarier, derjenige, der am Sabbat nicht in die Schule geht oder nicht einkaufen geht. Und es ist wichtig zu verstehen, einfach wie Juden Zugang nicht nur zum Thema Sabbat, aber heute geht es speziell um diesen Thema, sondern generell, was für einen Zugang die Juden im Kontext des Alten Testamentes und darüber hinaus zu den unterschiedlichen theologischen, geistlichen Wahrheiten gesucht und gefunden haben. Ich behaupte mal, dass wir als Europäer, unabhängig ob wir in West- oder in Osteuropa aufgewachsen sind, wir sind mit einem Wahrheitsbegriff aufgewachsen, der sehr, sehr stark durch die griechische Philosophie und durch das griechische Denken geprägt ist. Laut den griechischen Philosophen ist Wahrheit ein abstrakter Konzept. In dem jüdischen Kontext, in dem alttestamentlichen Kontext, basiert Wahrheit auf ein historisches Ereignis, oder auf eine Person. Jesus Christus sagt im Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg, ich bin das Leben und ich bin die Wahrheit. Das ist kein Sokrates, kein Plato oder jemand anderen von den griechischen Philosophen, die würden sagen, ich habe den Zugang zu der Wahrheit gefunden oder ich weiß, was Wahrheit ist. Jesus sagt nicht so etwas, sondern er behauptet, ich bin die Wahrheit. Und so etwas kann nur von einem Juden behauptet werden. Jesus ist Teil einer langen jüdischen Tradition und er steht als Kind dieser Tradition auch im Neuen Testament. Ich möchte nur einen Text vorlesen, nur für euch als Hinweis darauf, wie Juden Wahrheiten, unter anderem auch die Sabbat, Gedanke verstanden und erlebt haben und pädagogisch auch, wie sie damit umgegangen sind. Der Text befindet sich im 5. Buch Mose, in Deuteronomium, Kapitel 4. 5. Mose, Kapitel 4, die Verse 9 bis 10. 5. Mose, Kapitel 4, die Verse 9 bis 10. Nehmt euch jedoch in Acht, vergiss niemals, was der Herr für euch getan hat. An diese Dinge sollt ihr euch erinnern, solange ihr lebt, und ihr sollt euren Kindern und Enkeln davon erzählen. Erzählt ihnen auch von dem Tag, als ihr am Berg Sinai vor dem Herrn, eurem Gott, standet und er befahl: Ruf die Israeliten zu mir, ich will zu ihnen sprechen, damit sie mich in ihrem Land ihr ganzes Leben lang achten und mein Gesetz an ihre Kinder weitergeben. Es ist kein Text, der explizit sich auf den Sabbat bezieht, aber durchaus ein Text, der die 10 Gebote, die am Berg Sinai, dem Mose, mitgegeben wurden, im Fokus hat. Es ist interessant, was der Text sagt. Erzählt euren Kindern. Sagt ihnen, was ihr erlebt habt, was ihr erfahren habt, wie der Herr euch aus Ägypten herausgeführt hat, wie ihr durch das Meer hindurchgegangen seid, wie er euch Manna gegeben hat und so weiter und so fort. Sabbat nicht als ein theologisches Konzept, sondern als eine persönliche Erfahrung. Es gibt ein sehr böses Wort, was immer wieder in adventistischen Kreisen gesagt wird, nämlich, dass die Siebenten-Tags-Adventisten sich halten den Sabbat und die Juden feiern den Sabbat. Und es gibt wahrscheinlich etwas Wahres dran, weil diese Idee des Feierns ist nicht eine rabbinische Idee. Die Rabbiner sind diejenigen, die nach der Zerstörung des Jerusalemer Tempels im Jahr 70 nach Christus von Titus Flavius die religiöse Idee des Judentums aufbewahrt haben. Bis zum heutigen Tag. Der Text steht eigentlich 800 Jahre, fast 900 Jahre vor der Zerstörung des jüdischen Tempels von den Römern in Jesaja Kapitel 58, Vers 13. Ihr kennt den Text vermutlich oder die meisten von euch, aber ich möchte den Text nochmal vorlesen. Jesaja 58, Vers 13. Tut an meinem heiligen Tag, dem Sabbat, nicht was ihr wollt, sondern erlebt ihn als Wonne und ehrt den heiligen Tag des Herrn. Ehrt ihn, verfolgt nicht eure eigenen Interessen, geht nicht euren Geschäften nach und spart euch leeres Geschwätz. Das ist das neue Leben. Erlebt den Sabbat. Ich fand die Formulierung sehr, sehr spannend. Der Sabbat als etwas, was man erleben kann. Die Übersetzung Neues Leben übersetzt das hebräische Wort Onek mit Wonne. Luther übersetzt ihn mit Lust. Ja? In der Lutherbibel ist das Wort Lust verwendet. Und wir wissen alle, im deutschen Kontext ist das Wort Lust, hat schon eine bestimmte Bedeutung. Ja? Lust wird nicht in viele Kontexte verwendet. Wobei wir haben das Wort profanisiert. Ich habe Lust, heute Eis zu essen. Oder ich habe Lust, mal heute nicht in die Schule zu gehen. Oder sowas. Lust hat etwas mit einer Freude, die man in einem Beziehungskontext erlebt. Ja? Das ist so die Idee vom Lust. Und genau so ist der Sabbat auch verstanden worden als ein Geschenk Gottes an die Menschen. Und dieser Tag soll erlebt werden in einem Kontext einer, im Kontext einer Wechselbeziehung. Ich möchte mit euch heute über 5 Punkte sprechen, ganz schnell. Wir werden keine Diskussion nach der Predigt haben, die in dem jüdischen Kontext bei der Sabbatheiligung eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen. Ich weiß nicht, ob Prag momentan für Touristen zugänglich ist. Wenn ihr aber die Gelegenheit habt, Prag zu besuchen, schaut euch bitte den jüdischen Viertel an. Und dort gibt es ein interessantes Museum. Und in diesem Museum sind unterschiedliche Artefakte des jüdischen Lebens in den letzten Jahrhunderten in Prag ausgestellt worden. Unter anderem unter einem großen Glaskasten ist ein langer Tisch mit einer makellos bedeckt mit einer makellosen weißen Decke, mit einem Kerzenständer, mit Stühle für die ganze Familie und noch mit einem leeren Stuhl, der extra an dem Tisch hingestellt ist. Das ist nämlich der Platz für den Sabbat. Was möchte man suggerieren mit diesem Tisch und mit der Kerze und mit der Dekoration? Sabbat im jüdischen Kontext, liebe Geschwister, steht nicht in erster Linie, aber unter anderem für Schönheit. Sabbat ist eine ästhetische Erfahrung. Für einen siebenten Tags-Adventisten ist es ein bisschen schwierig, vermutlich, oder nicht, hoffe ich auch, dass es nicht ist, weil wir den Sabbat eher in einem Kontext Sabbat-Sonntag kennengelernt haben. Was ist der richtige Tag, der Sabbat oder den Sonntag? In dem jüdischen Kontext gehört zum Sabbat ein geputztes Haus, einen schon dekorierten Tisch, Blumen, Kerzen, Ständer, die Sabbatkerze, schöne Kleider, spezielle Kleider, ja, und das Parfüm. Es soll auch schön duften. Ich kann mich erinnern als Kind, ich war wahrscheinlich so alt wie mein älterer Sohn, 3 oder 4, es war nicht nur bei uns so zu Hause, sondern bei allen Kindern in der Gemeinde, als ich eine neue Hose bekommen habe oder ein neues Hemd von meinen Eltern. Zuerst wurde diese Hose oder dieses Hemd am Sabbat angezogen. Das heißt, man hatte ganz spezielle Sabbat-Klamotten, ja, speziell für den Sabbat. Und das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich kann mich erinnern, dass das geputzte Haus wurde manchmal mit sehr viel Stress verbunden. Ich durfte in einem Haus aufwachsen, wo mein Vater nur gearbeitet hat, meine Mutter nicht bis zu einem bestimmten, bis ich 7 oder 8 Jahre alt war. So etwas ist es möglich, wenn man eine Hausfrau zu Hause hat. Was ich aber in Deutschland und mittlerweile auch in ganz Europa, in Bulgarien ist es nicht viel anders mittlerweile, sehe ein Berufsleben, was so viel von uns abverlangt, dass wir froh sind, wenn wir am Freitagabend überhaupt durchatmen können. Oft ist es nicht viel Zeit für ein geputztes Haus oder schön dekorierten Tisch. Nichtsdestotrotz kann man sich den Sabbat auch schön machen und hier geht es auch um Atmosphäre. Der zweite Punkt, der bei den im jüdischen Kontext sehr wichtig ist, ist Essen. Ja? Im Judentum wird am Sabbat niemals gefastet. Man fastet am Sabbat nicht. Man kann unter der Woche fasten, aber am Sabbat kann man sich so gut gehen lassen. Ja? Man kann leckere Speisen, leckeres Essen essen. Und ich kann mich erinnern, bei uns zu Hause wurde speziell für den Sabbat gekocht. Ja? Meine Frau ist mit einer anderen Tradition hier in Bayern aufgewachsen, Ende der 80er Jahren, nämlich mit den sogenannten Sabbat-Überraschungen. ja, die die Kinder bekommen haben, praktizieren wir auch bei unserem Gemeindewochenende. Am Freitagabend gibt es immer eine schöne Kinderüberraschung und hoffentlich nicht nur für die Kinder, sondern auch für die Erwachsene. Wieso? Weil ein geputztes Haus, einen schön dekorierten Tisch, ein leckeres Essen, das schafft eine gewisse Atmosphäre, eine Atmosphäre, die man auch erleben kann. Das sind alles Dinge nicht für unser Gehirn, ja? Es sind keine kognitive Erfahrungen, die wir machen, das sind keine Vorträge über den Sabbat, sondern Dinge, die wir mit unserem Körper, mit unseren Sinnen, Augen, Ohren, mit unseren Gaumen einfach spüren können. Und das ist aus meiner Sicht wichtig und richtig so, weil die Identifikation mit dem Sabbat bei den Kindern, das ist so meine persönliche These, erreicht man in erster Linie nicht über irgendwelche Vorträge. Warum ist der Sabbat der richtige Tag? Das ist aus meiner Sicht nicht die richtige Vorgehensweise. Diese Vorträge haben ihren Platz, aber später. Ja? Die Kinder wollen etwas erleben. Und die Frage ist, welche Atmosphäre sind wir bereit zu schaffen, wie viel sind wir bereit zu investieren, um eine angenehme Sabbatatmosphäre zu schaffen, für diejenigen, die Kinder haben, für die Kinder, aber auch für uns selbst. Jeder von uns freut sich, wenn er zum Geburtstag ein Geschenk bekommt oder einen Blumenstrauß. Und ich merke, wie wunderschön es auch für meine Frau, wenn sie ohne Geburtstag, ohne 14. Februar, Valentinstag oder irgendwelchen anderen Anlässe Blumen da auf dem Tisch sind. Das schafft eine ganz andere Atmosphäre im Haus. Und es kostet nicht viel, aber die Wirkungskraft von diesen kleinen Gästen haben eine besondere Bedeutung. Die Juden wussten das. Ja, und die orthodoxen Juden, die das praktizieren, machen das heute noch. Gut, es ist nicht nur Ästhetik, was der Sabbat ausmacht. Der dritte Punkt, der mir wichtig ist, ist Beziehung. Nach dem jüdischen Verständnis, wenn wir den Sabbat heiligen, erreichen wir die höchste Stufe der Gotteserkenntnis. Die höchste Stufe der Gotteserkenntnis wird erreicht durch die Sabbatheiligung. Warum? Weil der Sabbat im ersten Buch Mose, Kapitel 2, die Verse 1 bis 3, die heute Morgen auch in unserer Lektion präsent gewesen sind, wird von Gott geheiligt. Das Wort Kadesh, Kadesha, heilig, ja, wird für den Sabbat und für die Stiftshütte, auch später für den salomonischen Tempel verwendet. Gott hat natürlich einen heiligen Raum mit der Stiftshütte und mit dem Tempel, aber vor dem heiligen Raum kam eine heilige Zeit. Abraham Joshua Heschel, ein berühmter jüdischer Philosoph, spricht von einer Kathedrale der Zeit. Gott hat keine Kathedrale aus Steinen bauen lassen, sondern eine Kathedrale der Zeit. Und egal, wo man sich befindet auf dem Globus, ja, kann man in diese Kathedrale der Zeit reingehen und Gott anbeten. Allein oder auch mit anderen. Aus dieser Sicht glaube ich, dass der Sabbat die richtige Botschaft für eine individualistische Gesellschaft voller einsamer Menschen ist. Wir leben hier in Westeuropa, in den Industriegesellschaften, in einer Welt, wo wir eine Menge Konsumgüter haben. Leider aber, wir haben wenig Beziehung zueinander. Wir haben Telefon, wir haben Skype, wir haben WhatsApp, wir haben so viele Kommunikationsmöglichkeiten, dennoch vereinsamen die Leute. Der Sabbat ist das einzige Gebot, das sich sowohl auf die Beziehung mit Gott als auch auf die Beziehung mit den Menschen bezieht. Deswegen steht der Sabbat oder das Sabbatgebot in der Mitte der 10 Gebote. Beziehung mit Gott und Beziehung untereinander. Ruhe finden, genau das, worüber wir heute Morgen gesprochen haben. Vor Jahren hatte ich ein Gespräch mit einem Moslem, der mir Folgendes gesagt hat: Die Qualität deiner Religion hängt von der Qualität deiner Beziehung mit deinen Mitmenschen ab. Ich fand den Satz sehr interessant. Die Qualität deiner Religion hängt von der Qualität deiner Beziehung mit deinen Mitmenschen ab. Menschen, manchmal sind wir so beschäftigt, dass wir weder Zeit für Gott noch für die Mitmenschen, für die Familie haben. Der Sabbat eröffnet ein Zeitfenster. Für uns schafft den Moment einer heiligen Zeit, wo wir diese Beziehung zwischen Gott und uns, Mitmenschen, pflegen können. Der Sabbat steht auch an vierter Stelle für die Gnade Gottes. Am Sabbat, der Sabbat ist der Tag, in dem wir erfahren können, was Gott für uns getan hat. Wahrscheinlich ist euch aufgefallen, wahrscheinlich aber nicht, wenn wir den Schöpfungsbericht lesen, lesen wir nicht von Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, sondern wir lesen vom ersten Tag, zweiten Tag, dritten Tag, vierten Tag. Der einzige Tag, der in dem Schöpfungsbericht einen Namen hat, ist der Sabbat. Und das ist eine ganz wichtige Erkenntnis. Die anderen Tage haben nur eine Nummer. Mit anderen Worten, sie sind austauschbar. Und das wissen wir alle. Das, was ich am Montag nicht geschafft habe, kann ich auch am Dienstag. Manchmal muss ich mein Projekt bis Montagabend abgeben, aber in der Regel sind die Wochentage austauschbar. Und das ist für mich das größte Argument, wenn Leute mit mir sprechen und sagen, ich kann am Sabbat nicht mir diese Ruhezeit nehmen, kann ich nicht meinen Sabbat am Mittwoch machen? Ja, kann, natürlich. Ja, nur es geht hier weniger nur um 24 Stunden Ruhe. Ich schlafe aus, damit ich leistungsfähig sein kann für die nächsten Tage, sondern hier geht es um eine qualitative Zeit, die nicht nur im Kontext der Beziehung eine Rolle spielt, sondern auch im Kontext der Gnade Gottes. Dieser Tag ist uns geschenkt worden, nicht als ein Moment, wo wir unsere Kräfte regenerieren lassen können, sondern laut des biblischen Text und des Schöpfungsberichtes ist der Sabbat der Höhepunkt der Woche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, das sind so die Stufen. Und irgendwann kommen wir an den Punkt, wo der Höhepunkt, ja, wo die höchste Stufe der Woche erreicht ist. Warum? Weil dieser Tag ein Geschenk ist. Ich möchte jetzt nicht wieder mit meinen Jungs kommen, aber der Ältere, er weiß schon ganz genau, was ein Geschenk ist. Und er hat zu Hause einen Abschlepper vom Playmobil. Und mit diesem Abschlepper darf nur er spielen. Und ich frage ihn, warum. Teilen ist ein bisschen schwierig, generell. Er sagt, das ist mein Geschenk. Das habe ich zum Geburtstag bekommen. Pauli darf damit nicht mitspielen. Ganz schwierig, das ist seine Logik. Ein dreijähriges Kind, er weiß ganz genau, das ist etwas, was mir geschenkt wurde. Spielt ein bisschen mehr Egoismus in dem Kontext, aber ihr versteht, worauf ich hinaus will. Wenn man ein Geschenk bekommen hat, man kann diesen Geschenk ablehnen. Ja, und das machen eine Menge Leute. Ja. Aber wenn man sich für das Geschenk entscheidet und sagt, ja, ich bin dir dankbar, lieber Gott, für dieses Geschenk, muss ich mir die Frage stellen, was bedeutet dieses Geschenk für mich? Gott hat so viel getan für mich. Er hat in dem Schöpfungskontext die ganze Welt für mich erschaffen. Und zum Schluss wollte er mir seine Gnade erweisen, indem er gesagt hat, ich möchte Zeit mit dir verbringen. Es gibt nichts Wichtigeres heutzutage, als Zeit, qualitative Zeit mit jemand anderem zu verbringen. Und wahrscheinlich in der Vergangenheit war es nicht viel anders. Der Unterschied ist, die Menschen früher, habe ich den Eindruck, waren eher bereit, sich diese Zeit zu nehmen. Wir sind heute viel zu busy. Der letzte Punkt, ich möchte es nochmal wiederholen, weil heute sind keine drei Punkte, wie ihr gewöhnt seid durch meine Predigten, heute sind fünf Punkte. Es geht um Schönheit, um Essen, zwei ästhetische Punkte, die Atmosphäre schaffen. Es geht um Beziehung und Gnade, um zwei geistliche Elemente. Und der dritte Punkt ist ganz wichtig, hier werden wir auch einen Text lesen. Beim Sabbat geht es um Hoffnung, es geht um die Zukunft. Einer der wenigen apokalyptischen Texte oder eschatologischen Texte im Alten Testament extra neben Daniel ist Jesaja, die letzten Kapitel von Jesaja. Und im Jesaja Kapitel 66, Jesaja 66, lesen wir in den Versen 22 bis 23 folgendes. Jesaja 66, die letzten zwei Verse seines Buches, genau, 22 und 23. So sicher der neue Himmel und die neue Erde, die ich erschaffe, vor mir Bestand haben werden, so sicher sollen auch eure Nachkommen und euer Name Bestand haben, spricht der Herr. An jedem Neumond und an jedem Sabbat wird die ganze Menschheit kommen und mich anbeten, sagt der Herr. Jesaja kann sich nicht eine neue Welt, einen neuen Himmel und eine neue Erde ohne Sabbat vorstellen. Er überträgt seine jüdische Denkweise, ja, seine jüdische Theologie auch auf den neuen Himmel und auf die neue Erde. Die Adventgemeinde hat aus dem Sabbat auch im eschatologischen Kontext etwas Wichtiges gemacht. Das ist das Zeichen Gottes, was wir bekommen. Ja? Gegenübergestellt das Malzeichen des Tieres. Wenn wir aber akzeptieren, dass der Sabbat im eschatologischen Kontext tatsächlich das Zeichen Gottes ist, dann geht es nicht nur um einen Gottesdienstag, sondern es geht um alles, was diesen Tag beinhaltet. Er beinhaltet eine persönliche Beziehung mit einem persönlichen Erlöser. Wenn das damit gemeint ist, ja, in der eschatologischen Auslegung der Adventgemeinde oder manchen Advent-Theologen, dann bin ich damit einverstanden. Wenn es aber nur ein Tag ist, wo ich für zwei Stunden in die Gemeinde komme, um abzuhacken, dass ich hier war und dann wieder nach Hause gehe, dann scheint mir so eine Sabbatheiligung nicht unbedingt das, was die ganze Bibel im Kontext des Sabbattages meint. Hoffnung. Hoffnung auf die Zukunft, Hoffnung auf die Wiederherstellung. Das ist ein ursprünglich jüdischer Gedanke. Die alte Welt wird vergehen und eine neue Welt wird entstehen, die Wiederherstellung dessen, was Gott ursprünglich im Garten Eden erschaffen hat. Was kann ich aus diesen Erkenntnissen für mich lernen? Ich glaube, das ist jedem persönlich überlassen. Wenn du bei dem nächsten Sabbat oder Freitagabend für deine Frau bereit bist, einen Blumenstrauß zu kaufen und den Tisch schön zu dekorieren, damit ihr gemeinsam einen schönen Sabbatanfang feiern könnt, da habt ihr etwas Neues wahrscheinlich experimentiert, was euch geholfen hat, den Sabbat besser zu erleben. Wahrscheinlich liegt es bei dem einen oder anderen weniger darum, eine schöne Atmosphäre zu schaffen. Das ist etwas, was gegeben ist, etwas, was wir kennen. Ja? dann ist es wichtig, mir die Frage zu stellen, inwiefern ist der Sabbat ein Beziehungstag für meine Beziehung zu Gott und zu meinen Mitmenschen. Und schließlich stelle ich mir die Frage, wie speist der Sabbattag meine persönliche Hoffnung auf die Wiederkunft Jesu Christi und auf die Wiederherstellung dessen, was Jesus uns allen versprochen hat, einen neuen Himmel und eine neue Erde. In diesem Sinne entlasse ich euch mit dieser Predigt am Anfang des dritten Quartals im Kontext der Lektion Ruhe im Christus mit einer Sabbatpredigt, ein bisschen anders, Sabbat aus jüdischer Sicht. Und ich hoffe, ihr könnt alle das eine oder andere mitnehmen und eure Sabbaterfahrung bereichern. In diesem Sinne Gottes Segen und einen gesegneten Sabbat. Amen. Vater im Himmel, wir danken dir für dieses Geschenk und wir danken dir, dass du uns nicht einen Ort geschenkt hast, ein Gebäude oder irgendwas anderes, Materielles, Fassbares, sondern du hast uns Zeit geschenkt. Du hast ein Zeitfenster erschaffen, in dem wir auf eine spezielle Art und Weise Beziehung mit dir und mit unseren Geschwistern, mit unseren Familienmitgliedern pflegen können. Segne jeden Einzelnen von uns und hilf uns, den Segen des Sabbattages auf eine persönliche, aber auch eine kollektive, gemeinsame Art und Weise besser zu erleben, damit wir Ruhe finden können, Ruhe in Christus, Ruhe in dir. In deinem Namen. Amen.